Liebe Hörerinnen und Hörer des Stadionsprecher, bevor wir loslegen, habe ich ein wichtiges Anliegen. Ich möchte gerne diesen aus Pappmaché selbst gebastelten und mit Liebesperlen besetzten Stadionsprecher-Friedenspreis an die ehrwürdige Pippi Langstrumpf aus dem Takatuka-Land gleich hinter Wolkenkuckucksheim vergeben und sie damit auszeichnen für ihren unermüdlichen Einsatz gegen die Kriege im Kongo, in Disneyland und auf dem Planeten Melmac, sowie für ihre mathematischen Errungenschaften und die Entdeckung der Formel 2x2 macht 6, witti witti witt und 2 macht 9. Danke, Pippi. Dieser Preis ist wohl verdient.
Jawohl, herzlichen Glückwunsch, liebe Pippi. Jawohl.
Ja. Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Planeten Erde beim Stadionsprecher und dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man ja Witze drüber machen, ne?
Ja. Also es war schon eine Farce, muss man sagen.
Ja, ne? Genau. Wir sprechen natürlich, oder Nils spricht an auf den FIFA Peace Prize für Donald Trump. Und das ist ja irgendwie schon auch so ein neuer Tiefpunkt für die skandalträchtige FIFA um Obergauner Gianni Infantino. Also es ist schon wirklich, wie du sagst, Farce trifft es schon sehr gut.
Ja, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, muss man sagen. Ne? Also zunächst mal, Jens, hast du dir die Auslosung live angeschaut und warum nicht?
Also ja, ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, mir diese Auslosung anzuschauen. Ja. Nein, erstens, ich habe jetzt sowieso, auch wenn jetzt irgendwie Champions-League-Runden ausgelost werden, sitze ich jetzt auch nicht unbedingt vorm Fernseher und schaue mir das an. Klar, so wenn ich weiß, dass das ist, schaue ich mir das am Nachmittag dann irgendwie mal bei Kicker oder so an, wer gegen wen spielt. Aber ich sitze da jetzt nicht eine Stunde davor und gucke zu, wie da die Teams ausgelost werden. Und da man ja wusste, was das für ein Schauspiel werden könnte hier rund um diese WM-Auslosung, hatte ich das noch weniger auf dem Plan, da irgendwas zu machen. Und weil das ist, also dieses ganze, dieser Peace Prize da, sorry, Nils, ich muss hier noch mal ganz kurz rein. Also das ist so ekelhaft, wie sowas zustande kommt. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ne? Seitdem Donald Trump irgendwie so die Politik als Spielwiese entdeckt hat, macht er ja nichts anderes als zu spalten, irgendwie Leute auseinanderzubringen. Wie kommt man als FIFA dazu, so einem Menschen einen Peace Prize zu geben, den man noch extra für diesen Mann erfinden muss?
Ja.
Und dann, also.
Aber es ist doch alles relativ leicht erklärbar. Friedensnobelpreis wird schwierig. Ich weiß nicht, ob er da die Leute so kaufen kann wie bei der FIFA. Und ja, man will dem Donald natürlich da gefallen, ist doch klar. Und deswegen stampfst du dann sogar so einen Peace Prize, also der ja auch optisch, ne, also so Zombie-Hände, die so von unten hochragen.
So diese ja gut, das finde ich passt schon wieder ganz gut zu FIFA und zu Donald Trump.
Ja,
aber das du hast recht, das ist halt nichts anderes als Speichelleckerei.
Ja.
Und weißt du, das Traurige an der Sache ist ja, dass es ja eigentlich um einfach nur Fußball geht. Es geht um eigentlich ein wunderschönes Turnier. Weißt du, alle 4 Jahre kommen die Nationen zusammen und spielen aus, wer denn in diesem Jahr die beste Fußballmannschaft ist. Ja, das ist eigentlich so ein guter Gedanke, der dahinter steckt, irgendwie die Leute zusammen und spielen ein Spiel. Und dann wird das durch sowas, durch so dieses ganze Drumherum wird einem das fast madisch gemacht. Deswegen.
Aber eine Sache noch, bevor wir jetzt dann auch wirklich mal inhaltlich werden, was ich wirklich krass fand, und da habe ich gedacht, okay, das muss doch jetzt das Ende seiner Regentschaft bedeuten, als Donald Trump dann ernsthaft gesagt hat, er würde American Football umbenennen, weil ne, überall sonst heißt das Fußball, also das, was wir unter Fußball verstehen, nur in Amerika wird es halt Soccer genannt, wegen American Football. Da habe ich gedacht, also es gibt so viele Football-Fans in den USA, jetzt muss doch wirklich da der Baum brennen.
Und wirklich auch über beide Parteien hinweg. Ja. Also das, ja, das stimmt. Aber das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Hat er gesagt. Aber genau, und das ist wieder das Problem. Wahrscheinlich hat Fox News diese Nachricht dann auch nicht verbreitet. Und deswegen haben das seine Fans dann leider auch nicht gehört. Aber gut, komm, lass uns mal ganz kurz. Wir haben heute viele andere spannende Themen. Und wir klammern heute tatsächlich, auch wenn es jetzt gerade war, die Champions League mal ein bisschen aus, weil einfach so viel anderes passiert ist. Und bevor wir dann gleich zu spannenden Bundesliga-Themen kommen und vor allem auch noch einen Blick in die Premier League werfen, wo es laut der englischen Presse bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Nochmal ganz kurz, weil wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Was hältst du denn von unseren Gegnern jetzt bei der WM, Jens? Also wir haben Curaçao, FIFA-Weltrangliste 82, Elfenbeinküste 42, Ecuador auf Platz 23. Deutschland ist aktuell Platz 9 der FIFA-Weltrangliste. Also, wenn man jetzt diese Zahlen so sieht, muss man erstmal davon ausgehen, eine machbare Gruppe, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, ZDF-Experte Hanno Balic hat es ja irgendwie lächerlich genannt, die Gruppe.
Also das hat er nicht on air gemacht, ne? Das muss man direkt mal sagen. Also Katrin Müller-Hohenstein hat das verraten, dass das seine spontane Reaktion war. Er hat es ja danach auch noch ein bisschen angepasst und hat ja gesagt, ich finde, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Das wollte er damit eigentlich sagen, ne?
Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also es hätte deutlich schlimmer kommen können. Curaçao, weiß man halt relativ wenig drüber. Sie haben sich halt in der Gruppe auch, glaube ich, Jamaika da auch ausgeschaltet. Ja, Mai, muss man schauen. Elfenbeinküsse kann immer unangenehm sein. Oftmals
immerhin amtierender Afrika-Meister,
ne? Sehr körperliches Team auch in der Regel. Schnelle Spieler auch mit drin. Das kann uns schon gerade auch bei unserer oftmals nicht ganz so sattelfesten Abwehr auch mal gefährlich werden. Und Ecuador sind, glaube ich, ja Zweiter geworden in der Gruppe in Südamerika hinter Argentinien. Also definitiv keine Laufkundschaft. Also es wird schon spannend. Gerade so ein Underdog Curaçao, gegen den man noch nie gespielt hat. Da weiß man ja auch nie so richtig, was auf einen zukommt. Und die anderen beiden Gegner mit Format. Also auf jeden Fall interessante Gegner, finde ich.
Ich dachte erst Curaçao dürfen jetzt auch schon Liköre da irgendwie Mannschaften stellen.
Die spielen aber nur in Blau, glaube ich.
Ja, der Likör ist nach diesem Inselstaat aus der Karibik benannt. Das kleinste Land, das jemals die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft geschafft hat. Nur 160.000 Menschen leben da. Für die ist das natürlich cool. Also ich meine, klar, wir freuen uns natürlich immer auf die großen Namen. Die werden dann aber irgendwann kommen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass wir dann, wenn wir die Vorrunde überstehen, wovon wir natürlich ausgehen, ein oder zwei Runden später schon auf Frankreich treffen können. Ja. Also demnach, es werden dann auch noch schwerere Gegner kommen und wir freuen uns natürlich einfach so oder so auf die WM. Und die Stimmen der deutschen Verantwortlichen waren ja auch, ja, du kannst natürlich schwerere Gruppen kriegen, aber wir müssen sie natürlich jetzt auch ein bisschen zumindest ernst nehmen und das machen wir ja auch. Und gerade Ecuador, also glaube ich, der stärkste Gegner da.
Ja.
Nicht zu unterschätzen. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass man da erstmal gegen Curaçao startet. Und das Schöne ist, wir haben gute Anstoßzeiten. Also nichts mitten in der Nacht. Ich glaube, 22 Uhr ist die späteste Anstoßzeit für uns jetzt in der Vorrunde. Das ist doch auch schon mal eine gute Nachricht.
Ja, definitiv. Nö, von daher, ich trotz dem Ganzen drumherum, wie vorhin schon gesagt, freue ich mich trotzdem auf die WM, weil ich glaube, es werden ein paar schöne Spiele. Wir haben, glaube ich, ein Spiel mehr durch das 16. Finale, das dazugekommen ist. Aber ansonsten wird es spannende Gegner. Witzig war ja, wir hätten ja ursprünglich im Frühjahr jetzt ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste machen sollen. Und da haben wir jetzt die Schweiz bekommen. Also Elfenbeinküste wurde dann abgesagt, weil man sich natürlich so kurz vorm Turnier dann anscheinend nicht so gegenseitig in die Karten schauen lassen möchte. Und da hat man jetzt die Elfenbeinküste als Gegner gekickt und die Schweiz ausgewählt.
Macht Sinn. So, und damit machen wir auch einen Strich unter die WM-Auslosung. Wir werden uns natürlich nächstes Jahr ausführlich mit der WM befassen.
Oh, und ich
freue mich jetzt schon drauf tatsächlich. Aber jetzt kommen wir mal zum, in dem Fall muss man sagen, tristen Bundesliga-Alltag. Denn wir nehmen ja, wie ihr wisst, hier aus Mainz auf und das Wetter passt so ein bisschen zu dem, was da jetzt in den letzten Tagen abgelaufen ist. Hier ist Nebel. Es ist richtig schlechtes Wetter hier am Donnerstagmorgen. Und Jens, ja, was soll man sagen? Mindestens einer fühlt das wahrscheinlich total, dieses Wetter gerade, ne?
Ja, also ich glaube, es fühlen ganz, ganz viele in Mainz, aber besonders Bo Henriksen, der musste nämlich vergangene Woche in Mainz seinen Hut als Bundesliga-Trainer nehmen. Die 05er reagieren damit auf eine ziemliche, ja, Negativserie in der Hinrunde. Sie haben in 12 Spielen 1 gewonnen. Und also unter seiner Regentschaft und die letzten 9 Spiele nicht gewonnen und haben dann nach einer 4-0-Klatsche in Freiburg Bo Henriksen entlassen. Sportvorstand Christian Heidel bedankte sich in der offiziellen Vereinsmitteilung bei dem Dänen. Er sagte, Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt. Also nur ganz kurzer Recap. Vor 2 Jahren standen die 05er schon mal ganz, ganz schlecht da und da kam eben Bo Henriksen und hat sie dazu motiviert, nicht nur die Klasse zu halten, sondern eben ein Jahr später auch eine richtig gute Saison zu spielen. Sie wären fast in die Champions League gerutscht. Am Ende hat es zur Conference League gereicht. Naja, und jetzt ist man halt wirklich schlecht in die Vorrunde gestartet. Und da musste man jetzt wohl die Reißleine ziehen.
Ja, es ist echt, ich weiß nicht, ob überraschend das richtige Wort ist, aber zumindest mal erstaunlich, dass die Mainzer doch so abgestürzt sind und jetzt so da unten drin hängen nach dieser letzten Saison. Aber im Prinzip musste man ja jetzt irgendwas tun als Verein. Du kannst ja jetzt nicht sehenden Auges da in die zweite Liga durchrutschen. Und es ist nun mal immer der nachvollziehbare Reflex. Da wird als erstes beim Trainer angesetzt. Demnach, ja, das war wahrscheinlich jetzt nicht überraschend. Was vielleicht ein bisschen überraschender war, war der Zeitpunkt dieser Trainerentlassung und der Verkündung. Denn die 05er haben ja Sonntagabend gegen Freiburg gespielt und da verloren. Und im Normalfall ist es ja oft so, dann wird dann am nächsten Tag der Trainer direkt entlassen. Denn man will ja auch dem Interimstrainer oder dem Nachfolger da möglichst viel Zeit bis zum nächsten Spiel lassen. Das war für die Mainzer dann an dem Freitag. Aber es wurde erst am Mittwoch diese Entlassung bekannt gegeben. Und das ist ja schon außergewöhnlich, Jens, oder?
Ja, absolut. Christian Heidel hat dann hinterher gesagt, dass es wohl daran lag, dass sie ja sich einfach nochmal irgendwie einen Tag verstreichen lassen wollten, also den Montag. Sie haben sich den Montag einfach nochmal gegeben, haben gesagt, okay, wir lassen das jetzt alles nochmal sacken, treffen uns am Dienstag dann nochmal. Da haben sie sich nochmal intensiv ausgetauscht und dann halt am Mittwoch die Entscheidung getroffen. Wie gesagt, es gibt schon einige Leute, die den 05ern das auch vorgeworfen haben, weil du sagst es richtig, natürlich auch für einen neuen Trainer, der dann reinkommt, da zählt ja quasi jede Minute, die er schon mit der Mannschaft verbringen kann. Und das Spiel stand ja schon am Freitag an gegen Borussia Mönchengladbach. Also von daher wäre da vielleicht eine frühere Entscheidung im Sinne des neuen Trainers oder des Interimstrainers in dem Moment gewesen. Aber ich kann das schon nachvollziehen, was Christian Heidel da meint und dass sie da auch nicht sofort irgendwie den Stecker gezogen haben, sondern wirklich gesagt haben, wir müssen nochmal drüber sprechen, wir haben Bo so viel zu verdanken. Ich glaube, das sind jetzt keine Phrasen, sondern das meint er wirklich so, weil er ja wirklich den Club vor dem Absturz schon einmal gerettet hat. Also da hat er sich schon verdient gemacht. Und er hat dann, oder Christian Heidel hat dann auch auf die Kritik der Experten reagiert, die ja gesagt haben, sie hätten zu spät dann quasi den Trainer vor die Tür gesetzt. Und er sagt, wenn ich höre, wir hätten Bo Henriksen schon auf der Autobahn entlassen sollen und der nächste Trainer steigt durch die Tür wieder rein. Nein, das ist nicht mein Stil. Wenn ich dafür kritisiert werde, dass ich 3 Tage geschwiegen habe, dann kennt man mich nicht. Wenn der Tag nochmal irgendwann kommen sollte, wird es genauso wieder passieren. Ja. Also, er sagt, sie haben ganz bewusst gehandelt, das ist sein Weg, dass die Dinge so anzugehen. Und ja, da muss man das auch so akzeptieren.
Ja, es ist dann halt mal so. Also, vielleicht wäre irgendwie die Mitte ganz gut gewesen. Man muss es ja auch nicht am Montag machen. Vielleicht wäre halt Dienstag ein ganz guter Tag gewesen, dass du halt am Montag das klärst. Aber offensichtlich wollte man sich da irgendwie noch ein bisschen Zeit geben. Aber man muss natürlich sagen, dass es dann auch keine Riesenüberraschung war, dass Gladbach das Spiel dann am Freitag gewonnen hat. Also ne, 1-0.
1-0, genau, ja.
Ja.
Ja, also ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen aus Mainz 05 Sicht. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass man da möglichst lange versucht, an Bo Henriksen festzuhalten. Aber die Spiele in den vergangenen Wochen wurden auch einfach immer schlechter und der absolute Tiefpunkt war dann eben dieses 4-0 in Freiburg, wo man komplett chancenlos war. Ja, auch weil man so gegen Ende der ersten Halbzeit auch wieder eine rote Karte hinnehmen musste. Aber irgendwie hat man, ich habe das Spiel 90 Minuten gesehen, irgendwie hat man schon gespürt, der Ofen ist aus, das Ding ist rum, hier Mannschaft und Trainer kommen hier nicht mehr zusammen, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen diesen so oft beschriebenen neuen Impuls und deswegen, dass man sich dann noch mal 3 Tage Zeit nimmt, well, obwohl jeder gesehen hat, das funktioniert so nicht mehr. Okay, ja.
Vielleicht mussten ja auch einfach im Hintergrund schon ein paar Dinge geregelt werden. Mit Sicherheit war das so. Und dieser neue Impuls hat einen Namen, und zwar Urs Fischer. Ja. Wir kennen ihn noch alle viel zu gut. Der Schweizer hat Union Berlin 2019 zum ersten Mal in die Bundesliga geführt und wenige Jahre später sogar bis in die Champions League. Der Mann weiß also, was er tut. Und Christian Heidel sagt über ihn, Urs Fischer hat als Trainer bei allen Stationen eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften strukturieren und entwickeln kann und mit seiner ruhigen, empathischen Art jede Kabine gewinnen kann. Also das ist wirklich ein völlig anderer Trainertyp als Bo Henriksen. Mindestens mal vom Auftreten. Also deutlich ruhiger, der Zeitgenosse Fischer.
Ja, definitiv. Ich glaube, das haben sie auch ganz bewusst so gewählt. Und du musstest jetzt auch jemand anderen dazu holen. Ich meine, Bo Henriksen war ja vor allen Dingen auch hier in Mainz sehr bekannt so für seine Motivation, um das Team hat er mitgerissen. Wie hat unser Podcast-Gast Jan Budde, der Host, der Hinterhofsänger des Podcasts, vor einigen Wochen hier in unserem Podcast gesagt, er hat die ganze Stadt aufgeweckt. Das war auch so, aber in die Richtung konntest du ja jetzt niemanden mehr finden. Also jemanden, der noch mehr Motivator ist und noch mehr die Stadt anzündet, das konntest du jetzt nicht brauchen und wie gesagt, wahrscheinlich auch gar nicht finden. Also brauchst du jetzt in dieser Situation möglicherweise ganz bewusst so einen Gegenpol, eben der mit seiner ruhigen Art und Weise versucht, die Mannschaft zu stabilisieren, da wieder die Basis wieder beruhigt und dann halt einfach guckt, dass sie auf dem Fußballplatz wieder ihre Leistung bringen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, gerade in so einer Situation, wenn du hinten drin bist und brauchst erstmal auch Sicherheit, dass da so eine etwas väterliche, ruhige Art tatsächlich nicht so verkehrt ist. Und erstmal wieder ein bisschen die ganze Geschichte irgendwie, ein bisschen beruhigt und einfach jetzt an den Basics wieder arbeitet und dann musst du einfach wieder anfangen, Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen und dann kommt das Selbstvertrauen ja auch Stück für Stück wieder zurück. Das wird nicht anders gehen und Urs Fischer kann ja auch motivieren, das ist ja nicht die Sache, er ist natürlich nicht so extrovertiert, der sagt selber von sich, ein Vulkan bin ich nicht, ich werde nicht wie Bo sein, wichtig ist, dass man als Trainer authentisch bleibt, ich bin bodenständig, authentisch, ein bisschen pragmatisch, wenn ich etwas einfordere, mache ich das konsequent, dann kann ich auch eklig sein und dieses Bodenständige passt ja grundsätzlich auch hier sehr gut nach Mainz und alles andere als authentische Trainer akzeptieren wir hier sowieso nicht.
Ja, absolut, das stimmt. Also, ja, und ich meine, du schaffst es halt auch nicht, mit einem Team aus der zweiten Liga quasi in die Champions League zu kommen, wenn du nicht auch in gewisser Weise diese Mannschaft auch greifst und einfach sie auch motivieren kannst, auch Leistung zu bringen. Das gehört da ja irgendwie auch mit dazu. Aber ich glaube, genau wie du sagst, oder jetzt so diese Basisarbeit, das ist jetzt wichtig, weil ich glaube schon, dass die 05er das Zeug haben, die Klasse zu halten. Der Kader ist nicht so schlecht, dass man in die zweite Liga runterrauschen müsste. Ganz im Gegenteil. Von daher, ja.
Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das noch was wird, muss ich sagen. Also klar, es sind jetzt 6 Punkte, glaube ich, hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Aber das wird schon was werden. Ob sie jetzt gleich am nächsten Wochenende Punkte holen, da würde ich mal so ein leichtes Fragezeichen hintersetzen. Denn da geht's gegen die Bayern. Aber dann gibt's noch vor der Winterpause ein Heimspiel gegen St. Pauli. Die sind direkt davor auf Platz 17. Also da müssen natürlich Punkte her. Mal mindestens einer, bestenfalls 3.
Ja, ich glaube, wenn du dich dann mit einem Sieg da in die Winterpause verabschieden kannst, vielleicht nicht zu hoch verlierst in München in der Woche davor, dann kannst du, glaube ich, auch positiv dann die Rückrunde angehen.
Ja, ich denke auch. So, und ja, nicht nur bei den Mainzern war viel los, denn noch vor den Mainzern haben die Augsburger die Reißleine gezogen und Trainer Sandro Wagner entlassen. Und das heißt für mich vor allem erstmal eins, ich habe eine Wette verloren gegen den lieben Jens. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, Jens. Ja, ich weiß es schon. Doch. Wer es damals nicht gehört hat, wir hatten eine Folge, wo wir die Trainertypen Sandro Wagner und Ole Werner ein bisschen gegenübergestellt haben. Und daraus entspannt sich dann eine Wette und wir haben einfach gewettet, wer wird sich länger auf seinem Trainerposten halten. Und ich habe halt dagegen gehalten, weil Jens Ole Werner gesagt hat und ich habe gesagt, man weiß ja nie, was passiert. Das stimmt. Aber dass es jetzt so schnell geht, das überrascht mich dann ehrlich gesagt doch. Und mir tut's auch ein bisschen leid für den Sandro Wagner. Ich weiß, du findest ihn nicht ganz so sympathisch wie ich und ich finde auch nicht jeden Spruch, den er da bei der Pressekonferenz vom Stapel lässt, gelungen. Und trotzdem tut's mir ein bisschen leid für ihn. Es war jetzt das erste Mal so die große Bühne und dann hältst du nicht mal eine halbe Saison durch. Ha, das ist schon bitter.
Ja, für dieses ganze Projekt Augsburg 2.0 ist das ja bitter. Ne? Sandro ist ja auch mit viel Enthusiasmus in den Job so reingestartet und wir erinnern uns ja auch an den starken Saisonbeginn. Zuerst mal 4-1 in Freiburg gewonnen, dann den Bayern zumindest über eine gewisse Spielzeit auch Paroli geboten.
Ja.
Ja, aber dann halt Bundesliga-Alltag und er hat einfach zu wenig Spiele gewonnen. Und ja, die Art und Weise, wie es dann dazu kam, dass er jetzt auch seinen Posten eben nicht mehr hat, die finde ich schon auch interessant.
Ja, in der Tat. Also wenn man sich anhört, was der FCA dann in der Pressemitteilung da verlauten lässt. Also sie sagen, wir möchten uns bei Sandro und seinem Team für die geleistete Arbeit und den leidenschaftlichen Einsatz für unseren FCA bedanken. In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim, das gegen 0-3 verloren, haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. Der Glaube und die Überzeugung haben bei Sandro Wagner gefehlt, dass er den Turnaround schafft. Das ist schon eine krasse Aussage, oder?
Ja, weil ich finde, sie steht auch in so einem kompletten Gegensatz zu dem, was er zumindest nach außen hin verkörpert. Also er ist ja angetreten schon auch mit markigen Sprüchen nach dem Motto, ja, ich bin hier zu 1000% überzeugt, dass das hier gelingt und dass wir die Mannschaft hier weiterentwickeln können und dass wir hier auch besseren Fußball spielen können. Also er hat da ja 0,0 Zweifel gelassen, dass er the man ist, ne? Dass er der richtige Mann ist. Ne?
Und er hat das ja sogar gesagt, ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht lange her, dass er bei einer PK nach einer Niederlage gefragt wurde, ob er Zweifel hat. Und das hat er ja absolut von sich gewiesen, keinerlei Zweifel. Aber gut, dann ein paar Niederlagen später sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber ich weiß auch nicht so richtig, woran es dann am Ende lag. Also ich glaube schon, dass er die Erwartungshaltung allein durch seine Person, allein dadurch, dass er halt so viel umworben war, auch vor der Saison, viele Vereine hätten ihn gerne geholt. Die Erwartungshaltung war riesengroß und das unterstützt er natürlich mit Aussagen wie, ich finde nicht, dass unsere Mannschaft weniger Qualität hat als der FC Bayern. Also ich hoffe, für diese Aussage beißt er sich heute noch in den Arsch, denn die ist einfach nicht schlau gewesen. Ja. Und dann all eyes on you und dann wollen dich, glaube ich, die nächsten Gegner noch umso lieber schlagen.
Klar.
Und dann ist es halt auch irgendwann so, the trend is your friend oder eben auch mal nicht. Wenn es dann halt scheiße läuft, und das siehst du bei den Mainzern ja auch, das wird halt nicht einfacher. Du musst dann halt einfach mal Spiele gewinnen. Und dann hatten sie zwischendurch mal wieder eins, aber zu viel Negatives. Und dann wird es schwierig, aus diesem Strudel wieder rauszukommen, ohne neue Impulse.
Und ich frage mich tatsächlich, Nils, wir haben ja eben darüber gesprochen, Urs Fischer hat ja selbst gesagt, du musst authentisch sein. Ich frage mich wirklich, wie authentisch Sandro Wagner ist, wenn er solche Dinge sagt wie, ich bin hier zu 1000%ig überzeugt, wir haben genauso Qualität wie die Bayern und so weiter. Ist es wirklich authentisch oder ist es eine Maske? Ist es, weil, guck mal, jetzt so hintendran sieht man ja, dass augenscheinlich die Überzeugung gefehlt hat. Du kannst doch nicht vor 3 Wochen sagen, hier, ich bin der überzeugteste Typ aller Zeiten von mir selbst und von der Mannschaft und 3 Wochen später sagst du, na, also ich bin nicht so sicher, ob das hier hinhaut. Irgendwas stimmt doch da nicht. Also deswegen, ich will da ja nicht nachtreten und du hast es ja schon richtig gesagt, ich habe ihn grundsätzlich ein bisschen kritischer gesehen, als du das getan hast, aber genau auch aus diesem Grund, weil ich immer das Gefühl habe, er trägt so eine Sandro-Wagner-Maske. Ich bin hier der Coolste, ich bin der Geilste, ich weiß hundertprozentig, was ich tue und an mich kommt hier keiner ran. Das finde ich schwierig und ich meine, das ist ja überall so. Das ist auch in der Unternehmenskommunikation so. Wenn du mit Menschen ein Interview führst oder die auf ein Interview vorbereitest, dann ist immer der wichtigste Punkt auch, sei wie du selbst bist. Ne? Also eine Maske aufzuziehen in einem Interview vor einem Journalisten und so weiter, das macht 0,0 Sinn. Du musst einfach du selbst sein. Und ich glaube, dass Sandro Wagner das in weiten Teilen nicht ist. Also dass es quasi 2 Persönlichkeiten gibt, die Sandro Wagner Person, die er in sich trägt und die Sandro Wagner Person, die er nach außen verkörpert. Und das passt nicht übereinander.
Ich würde es unterschreiben, bis auf das in weiten Teilen. Ich glaube, dass Sandro Wagner schon von Haus aus ein sehr selbstbewusster Typ ist, der ist von sich überzeugt, der glaubt auch an das, was er tut. Aber du hast völlig recht, du musst ja auch mal Zweifel haben. Und selbst ein Zlatan Ibrahimovic hat mit Sicherheit mal gezweifelt irgendwann. Und ich finde, das ist völlig legitim, das eben auch mal ein bisschen durchscheinen zu lassen. Und das macht dich menschlicher, das macht dich auch sympathischer zu sagen, Leute, ich glaube natürlich grundsätzlich an das Ding. Ja, aber was soll ich euch erzählen, wenn wir jetzt zigmal hintereinander verloren haben? Natürlich mache ich mir da auch meine Gedanken. Und das wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Und vielleicht ist das ja für ihn auch ein Learning. Ich meine, er ist ein super junger Trainer. Und da ist natürlich auch noch Luft nach oben, aber du hast schon nicht Unrecht mit dem, was du sagst. Er hat halt irgendwann so ein Bild von sich entworfen, was auch medial dann immer wieder aufgegriffen wurde, verstärkt wurde. Und das hat er jetzt halt dann selber so ein bisschen kultiviert und gepflegt. Aber es ist halt nie irgendwas schwarz und weiß.
Ja. Ja. Jetzt ist es für den FC Augsburg, sagen wir mal, zumindest vergangenes Wochenende ganz gut gelaufen. Sie haben, wie heißt er, Manuel Baum als Interimscoach eingesetzt, der als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation schon im Verein tätig war. Und sie haben das erste Spiel gegen die klar favorisierten Leverkusener 2:0 gewonnen.
Ja.
Trainereffekt oder wie?
Ich weiß auch nicht.
Oder ja, ist die Mannschaft auch froh, dass Sandro weg ist? Oder?
Ja, das weiß ich. Das glaube ich nicht. Also ich meine, auch da wird es nicht nur so und so geben. Klar. Da wird es Spieler geben, die sagen, ach, ist vielleicht ganz gut so. Und es wird aber auch Spieler geben, die das bedauern. Also es haben sich ja auch ein paar Spieler zu Wort gemeldet. Und beispielsweise hat Kapitän Schlotterbeck gesagt, es war für uns alle eine Niederlage, dass Sandro gegangen ist. Also das klang jetzt nicht nach Nachtreten oder so. Ja, wie es halt manchmal so läuft. Also ich meine, da kommen ja viele Sachen zusammen, auch beim Gegner Leverkusen, dass sich das dann halt so entwickelt und dann eher der Außenseiter da gewinnt. Ich gönn's auch dem Manuel Baum, das ist auch ein cooler Typ. Der war ja auch schon beim FCA, war ja Dezember 2016 bis April 2019 war er ja schon Trainer. Der kennt den Verein ganz gut. Der hat halt wieder dieses total Bodenständige, ne? Und das ist halt was völlig anderes als Sandro Wagner. Und ich glaube, der ist halt eher so der ruhigere Zeitgenosse, macht ein bisschen weniger Show und das finden bestimmt auch einige Spieler gut, dass da ein bisschen weniger Bohai um den Trainer gemacht wird, sondern es dann wieder mehr um die Mannschaft geht.
Ja, und man muss ja auch sagen, zumindest so, was ich so in der Konferenz gesehen habe und was ich hinterher auch gelesen habe, war ja auch zumindest die Anfangsphase sehr, sehr ausgeglichen und Augsburg hat dann zwei Chancen auch ziemlich direkt hintereinander genutzt, ist 2-0 in Führung gegangen, haben dann ansonsten so diese Drecksarbeit, für die Augsburg ja jahrelang berühmt und berüchtigt war, dann wieder sehr gut gemacht, haben gut verteidigt und sich den Sieg dann auch verdient.
Ja, ja. Es ist halt immer so die Sache, ne? Ich habe nur gerade noch den Gedanken, was hätte er jetzt anders machen können, Sandro Wagner? Er wurde natürlich auch ziemlich gehypt von außen. Aber ich glaube, das Problem war, dass er zu gerne auf dieser Welle gesurft ist. Ich muss gerade ganz spontan, und wir reden heute nicht über den FC Bayern, versprochen, aber ich muss wieder mal an Vincent Kompany denken, der das ja in Perfektion macht bei den Bayern. Und die Bayern spielen die beste Saison überhaupt. Und trotzdem bleibt der halt cool und lässt sich dafür nicht so abfeiern. Und immer, wenn es auf seine Person geht, lenkt er das Gespräch auf die Mannschaft, auf den Verein und produziert damit eben keine Schlagzeilen, um eben dieses Thema, was dann medial aufkommt, größer zu machen. Und ich glaube, das wäre auch für so Leute wie Sandro Wagner zukünftig eine ganz gute Strategie. Zumal du dann weniger Sachen raushaust, die dir irgendwann auf die Füße fallen können.
Aber da sind wir wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein und was ist der echte Sandro, was ist er nicht. Wenn du die zwei miteinander vergleichst, dann sitzt natürlich da auch Vincent Kompany, wie sagst du das immer so schön in unseren Medientrainings, Nils, mit seiner breitärschigen Gemütlichkeit. Ja, weil er halt einfach 52 Mal die Premier League gewonnen hat, Champions League Sieger ist, wirklich jahrelang mit Manchester City den besten Fußball Europas gespielt hat.
Aber deswegen ist er noch kein guter Trainer.
Das stimmt, aber deswegen hat er so diese Ruhe, deswegen strahlt er auch so diese Ruhe aus, so nach dem Motto, hey, ich habe das hier auch alles erlebt und ich weiß, wie das in einem großen Club ist. Jungs, haltet mal die Füße still, hier geht's um Fußball. Für mich geht's hier nur um Fußball. Ich weiß, wie das in großen Clubs ist. Ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ist mir egal, ich antworte zum Fußball und zu sonst nichts. Und dann schau dir auf der anderen Seite Sandro Wagner an. Und man muss ja sagen, ja, er hat zwischendrin mal, glaube ich, anderthalb Saisons bei den Bayern gespielt. Aber ansonsten hat er das in keinem Club wirklich lange ausgehalten. Er war bei Bremen eine gewisse Zeit, bei Hertha, Darmstadt 98, Hoffenheim, ein paar habe ich noch vergessen. Dann ist er nach China nach anderthalb Jahren, als dann irgendwie, ja, ich muss meine Familie ja ernähren, deswegen mein großer Traum FC Bayern, ich wollte schon immer beim FC Bayern spielen. Erstes Angebot aus China kommt und Sandro Wagner ist weg, ne? Also, weißt du, so richtig Ruhe und in sich ruhen, das hatte Sandro Wagner auch nie. Der ist immer überall angeeckt und deswegen glaube ich, es gibt einfach zwei verschiedene Persönlichkeiten. Die er in sich trägt und die, die er nach außen so verkörpert oder so, wie er von außen auch gesehen wird. Ich glaube, da gibt's Unterschiede und deswegen strahlt er diese Ruhe, die jetzt in Vincent Kompany auch ausstrahlt, die strahlt er nicht aus.
Ist die Frage, Henne oder Ei, was war da zuerst da? Ich glaube, dass sich das natürlich absolut beeinflusst und diese Erfahrungen, die du sammelst, die wirken sich auf deine Persönlichkeit aus, aber du hast natürlich auch einfach von vornherein eine Persönlichkeit, unabhängig jetzt mal von diesen Erfahrungen. Und ich glaube, da war Kompany schon immer, obwohl der auf dem Platz ein absoluter Kämpfer und ein Leader war, war der eher ein ruhigerer Zeitgenosse und das merkst du halt jetzt auch. Und ich glaube, diese Ruhe, die strahlt er auch nach außen in den ganzen Vereinen ab und das tut halt einfach allen gut. Und ich meine, es ist nicht jeder gleich und wir müssen jetzt auch nicht anfangen, dass die Trainer alle in diese Schablone passen. Also die dürfen ja gerne so sein, wie sie sind, aber es zeigt sich einfach in der Praxis, dass bestimmte Verhaltensweisen eben suboptimal sind. Und ich glaube, ja, bei Sandro war das hier und da einfach das Problem. Und manche Dinge haben ihm einfach nicht geholfen, die dann aus seiner Persönlichkeit heraus beispielsweise durch den Kanal der Kommunikation irgendwie nach außen gegangen sind.
Jetzt machen wir ein kleines Spiel, Nils. Du bist der Berater von Sandro Wagner. Ihr sitzt jetzt hier in München zusammen im Café Schlag mich tot und besprecht den nächsten Step für Sandro. Was würdest du ihm raten? Was würdest du sagen, hier Sandro, was ist ein guter nächster Schritt für dich?
Naja, ich sag mal, auch da ist ja Angebot und Nachfrage. Da muss man natürlich gucken, was quasi auf dem Markt passiert. Wo werden Posten frei? Was ich ihm vor allem raten würde, ist jetzt nicht überstürzt den neuen Posten anzutreten, sondern vor allem jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Und dann vielleicht erst im nächsten Sommer einen Verein zu übernehmen und zu gucken, was passiert dann. Denn wenn er jetzt beim nächsten Verein irgendwie jetzt im Januar anfangen würde und würde dann wieder anfangen mit, die Mannschaft hat mehr Qualität als der FC Bayern und weißt du, würde dann wieder diese totale Überzeugung und ich brenne so für diesen Verein und diese Aufgabe, das wäre dann halt schwieriger zu vermitteln und weniger glaubwürdig, als wenn dann jetzt ein bisschen Zeit ins Land geht. Ich glaube, finanziell muss er sich jetzt keine riesigen Sorgen machen, er wird ein halbes Jahr wahrscheinlich gerade überstehen. Und ich glaube, das wäre vor allem das Wichtigste, jetzt erstmal sich sortieren und auch reflektieren und vielleicht auch ein paar Gespräche führen mit Kollegen, mit Fußballexperten, die halt wirklich Plan haben und die ihm Gutes wollen und einfach zu gucken, was kann ich jetzt lernen aus dieser Zeit und wie kann ich mich als Trainer dann auch weiterentwickeln für den nächsten Schritt, was auch immer das sein wird. Dann musst du gucken, wo wird was frei und auf was hast du auch Bock, wo hast du irgendwie auch Potenzial. Also ich glaube, ich würde, kann jetzt nicht ein, zwei, drei Vereine nennen, das wäre jetzt völlig unseriös. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, jetzt erstmal abwarten.
Ja, ich bin mal ein bisschen unseriös. Ich könnte mir es zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass Sandro in der zweiten Liga einen Verein übernimmt. So ein Verein wie, ich sage jetzt mal, Fortuna Düsseldorf oder sowas in der Richtung. Ne? Also schon auch mit Fans im Rücken, die auch Leidenschaft gegenüber dem Verein haben, eine schöne Stadt, wo man auch irgendwie es aushalten kann, aber halt so ein bisschen einen Schritt zurück aus der ersten Liga, wo er jetzt genau natürlich immer mit seinen Aussagen jetzt aus seiner Augsburger Zeit gemessen werden würde. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass das sinnvoll sein könnte, einfach einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, ja, ich habe es bei einem, sagen wir mal, Mittelklasse-Club in der ersten Liga, das hat jetzt nicht sofort hingehauen. Klar gab es dafür Gründe. Wie ist denn, wenn ich mit einer gehobenen Mittelklasse-Mannschaft in der zweiten Liga starte?
Das und ich glaube, so oder so sollte diese Überlegung sehr gut abgewogen werden. Ja. Denn ich sag mal, wenn es einmal schief geht, geschenkt, das passiert halt. Wenn jetzt aber die zweite Trainerstation wieder zum Fiasko werden würde, ich glaube, dann wird es irgendwann immer schwerer, an gute Jobs zu kommen. Ne? Und deswegen sollte man sich jetzt sehr gut überlegen als Sandro Wagner, wo man als nächstes die Zelte aufschlägt.
Ja, er ist noch wahnsinnig jung, weißt du, so ein, zwei, drei Jahre vielleicht in der zweiten Liga Basisarbeit machen, vielleicht so eine Mannschaft hochführen in die Bundesliga, dann stehen dir doch alle Türen offen. Von daher, das wäre so mein Rat. Basisarbeit, jetzt schon, also wie Urs Fischer das auch gesagt hat, Basisarbeit machen, ja, arbeiten, sich nicht so viel um das andere kümmern. Und ich finde, da wäre ein guter Club in der zweiten Liga vielleicht eine Möglichkeit. Mal schauen.
Mal schauen. So, ihr Lieben, ich habe es eingangs angekündigt, wir wollen heute auch nochmal einen Blick auf die Insel werfen, denn da ist richtig was los, vor allem beim FC Liverpool. Jens, das ist dein Einsatz.
Ja, wir haben in den vergangenen Wochen ja immer mal wieder über Liverpool gesprochen, weil es einfach nicht läuft. Nils, wir fangen mal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten an. Mhm. Jetzt, wenn es um dieses neue Thema geht, was wir heute besprechen wollen. Also, Mo Salah spielt seit 9 Jahren in Liverpool. Er bestreitet für den Club insgesamt 420 Pflichtspiele, erzielt 250 Treffer und legt 113 Tore auf. Allein in der vergangenen Saison schießt der mittlerweile 33-Jährige den FC Liverpool in der Premier League quasi im Alleingang zum Titel. Er trifft 29 Mal und legt obendrauf noch 18 Tore auf. Das sind 47 Torbeteiligungen in 38 Spielen. Nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Er holt noch eine weitere Meisterschaft mit dem FC Liverpool, wird Champions League-Sieger, gewinnt 3 Pokale und so weiter und so fort. Der kleine Ägypter ist also nicht weniger als eine lebende Liverpool-Legende. Und jetzt frage ich dich, Nils. Darf ein Trainer diesen Spieler in 3 aufeinanderfolgenden Ligaspielen auf die Bank setzen?
Das kann ich dir relativ kurz und knapp beantworten. Ja. Also, klar. Was sind denn deine Erfolge von gestern, heute oder morgen noch wert? Also, du musst deine Leistung immer bringen. Und ich habe irgendwo ein Zitat von ihm gelesen, wo er sinngemäß gesagt hat, ich habe so viel geleistet, ich muss mich nicht mehr jeden Tag beweisen, wo ich mir denke, sag mal, was ist das denn? Geht's natürlich auch? Musst du dich jeden Tag beweisen, genau dafür stehst du auf dem Trainingsplatz. Also diese Aussage, na gut, ich greife vor, Jens, was hat Salah, hat er dann sich an die Medien gewandt?
Komm, machen wir erstmal so weiter. Er fand das tatsächlich genauso, wie du es eben gesagt hast. Er fand das überhaupt nicht witzig, dass er hier 3 Spiele hintereinander auf der Bank sitzt und hat sich dann eben nach dem 3:3 seines LFC in Leeds in der Mixed Zone an die Medien gewandt. Und er sagte, er fühlte sich unter den Bus geworfen und machte dem Club und Trainer Arne Slot Vorwürfe, nicht genug Rücksicht auf seine Leistungen und Verdienste zu nehmen. Wir können uns mal ein paar seiner Statements im Wortlaut anschauen. Er sagte, dass ich 90 Minuten auf der Bank sitze, zum 3. Mal. Ich glaube, das ist zum 1. Mal in meiner Karriere. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht warum. Es wirkt, als hätte der Club mich unter den Bus geworfen. Also, um das nur kurz zu sagen, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, als hätte der Club mich geopfert. Das ist jetzt eine direkte Übersetzung auf dem Englischen. Da sagt man thrown under the bus. Sozusagen, wie gesagt, also zum Sündenbock gemacht, ihn geopfert, so nach dem Motto, das wäre wohl die Übersetzung. Ich habe oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer hatte und plötzlich haben wir gar kein Verhältnis mehr. Für mich sieht es so aus, als wollte jemand im Club mich nicht mehr hier haben. Was sagst du dazu, Nils? Darf er das machen? Als verdienter Spieler, als Clublegende, ist das nicht sein gutes Recht, sich jetzt zu äußern?
Ich finde, sein Trainer hat genau die richtigen Worte dazu gefunden, als er gesagt hat, natürlich darf er das so empfinden, aber er darf es nicht öffentlich so sagen. Ja. Also er stellt sich einfach damit über den Trainer, er stellt sich über den Verein und das ist maximal unsympathisch. Also er sagt eigentlich damit, ich bin Mo Salah, ich darf hier alles und wie könnt ihr nur? Aber ja, herzlich willkommen in der Realität. Ihr spielt eine scheiß Saison und das liegt auch an dir. Und statt sich vielleicht mal zu hinterfragen und im Sinne des Vereins sich ein paar Fragen zu stellen, stellt er sich eigentlich nur Fragen, die ihn persönlich angehen. Und demnach maximal schlecht.
Der LFC hat darauf reagiert, auf die öffentliche Kritik von Mo Salah und hat ihn aus dem Champions League Kader am Dienstag gegen Inter Mailand gestrichen. Liverpool hat das Spiel 1:0 gewonnen durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeter, aber das soll uns jetzt hier nicht so interessieren. Arne Slot hat vorher gesagt, ich bin ein ruhiger und höflicher Mensch, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler so viele öffentliche Kommentare abgibt, dann muss ich als Verein reagieren. Und zu Mo Salahs Aussage, jemand im Club wolle ihn nicht mehr, sagt Slot, das kann nur Mo selbst beantworten. Für mich ist schwer zu sagen, wen er damit meint. War das eine richtige Reaktion, ihn aus dem Spiel rauszunehmen und ihn eben nicht mit nach Mailand reisen zu lassen?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn der gerade so ein Stinkstiefel ist, das bringt, glaube ich, keinem was, denn der reist dann mit und natürlich sprechen die Spieler dann darüber. Also entweder er hockt in der Ecke und verbreitet schlechte Laune oder er spricht mit den anderen Spielern und vergiftet da noch mehr die Atmosphäre. Das kannst du nicht gebrauchen, wenn du dich auf Fußball konzentrieren willst. Also das ist genau richtig, ihn dann da zu Hause zu lassen. Das kannst du ja nicht belohnen, so ein Verhalten. Und du musst ja als Verein dann auch ein Statement setzen und musst ja auch den anderen Spielern ganz klar signalisieren, Leute, sowas geht nicht. Also natürlich absolut richtige Reaktion vom Verein.
Ja. Ja, was du sagst, auch die Mannschaftskollegen fanden das jetzt nicht ausnehmlich super, was er da gemacht hat. Auch Alison Becker, der auch auf der Pressekonferenz vor dem Champions League Spiel gegen Mailand dort von den Journalisten befragt wurde, hat auch gesagt, ja, also kannst du nicht öffentlich machen, Mo. Na, also, und das weiß Mo auch selbst, sagte er. Jetzt sind natürlich, es ist trotzdem passiert und die Frage ist, warum? Warum macht er das? Warum wählt er die Öffentlichkeit? Und es ist ja nun mal so, dass jetzt auch Mo Salah nicht jede Woche in der Mixzone steht und Interviews gibt. Ja, also zum Beispiel, gucken wir mal auf zum Beispiel Borussia Dortmund. Nach jedem Spiel stellt sich da ein Nico Schlotterbeck oder auch ein Jule Brandt. Zumindest sehe ich die immer wieder dann auch Interviews geben nach den Spielen. Bei den Bayern ist es immer ein Kimmich. Es ist auch in der Regel ein Neuer und war früher natürlich auch ein Müller. Also es gibt schon auch immer so Sprachrohre in die Mannschaft, die in der Mannschaft, die eigentlich immer dann auch was hinterher zu den Spielen sagen. Bei Liverpool ist es zum Beispiel immer Virgil van Dijk, der sich dann hinterher den Medien stellt. Mo Salah macht das nie. Jetzt hat er aber diesen Zeitpunkt ganz bewusst gewählt, um eben seine Message in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist schon interessant.
Ja, also offensichtlich, weil das eben nichts war, was jetzt ganz plötzlich aus ihm rausgebrochen ist, sondern das war vorher zumindest mal einigermaßen überlegt. Wahrscheinlich nicht Wort für Wort, aber er hatte das offensichtlich vor und wollte da eine Bombe zum Platzen bringen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, die englische Presse nennt das gerade Bürgerkrieg in Liverpool. Und das ist natürlich auch ein starkes Stück, was er sich da leistet. Denn es ist ja klar, dass das für maximale Unruhe sorgt. Florian Wirtz muss sich auch denken, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aus dem ruhigen Leverkusen.
Jetzt wäre ich mal ins besinnliche München gewechselt.
Wirklich.
Wo solche Themen überhaupt niemals geben kann.
Genau, genau. Ja, und es ist ja auch interessant zu sehen, was dann der ein oder andere Experte dann aus England dann noch sagt, beispielsweise Jamie Carragher, Ex-Spieler des LFC, stellt sich ja auch auf die Seite des Clubs und sagt, was er nach dem Spiel gesagt hat, war eine Schande, a disgrace. Und er sagt, du warst kein großer Star, bevor du nach Liverpool kamst und für Ägypten hast du auch nicht viel gewonnen. Mit anderen Worten, du hast ja auch dem Verein viel zu verdanken und nicht nur andersrum. Und das ist ja auch genauso. Und er sagt, also Carragher sagt auch, er glaubt nicht, dass das spontan war, sondern dass das Kalkulation war. Ich glaube, das ist zwischen ihm und seinem Berater inszeniert, um maximalen Schaden anzurichten und seine eigene Position zu stärken. Und das ist schon eine krasse Aussage, dass er maximalen Schaden anrichten will, ne?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, also Jamie Carragher ist da auch nicht zimperlich, wenn es um Spieler oder auch Experten geht, die seinen LFC da irgendwie an den Pranger stellen. Also von daher, das ist in England auch noch mal ein bisschen, finde ich, anders als hier in Deutschland. Hier versuchen die Experten schon auch zumindest relativ neutral mit ihren Ex-Vereinen umzugehen. Also zum Beispiel, frag mal Didi Hamann, der halt sogar besonders kritisch auf den FC Bayern schaut.
Das stimmt, ja.
In England spürt man schon immer, für welche Vereine die Spieler gespielt haben. Und da ist es quasi auch keine Überraschung, dass jetzt Jamie Carragher da auch relativ deutlich wird mit Mo Salah. Aber er spricht ja auch noch eine Sache an, und das ist das, was wir ja eben auch schon mal gesagt haben, dass vor allen Dingen Mo Salah an die Öffentlichkeit geht, wenn es, ja, wenn er irgendwie eine Agenda hat. Und das war halt im vergangenen Jahr, war das auch schon so, da er hatte noch keinen neuen Vertrag für die jetzt laufende Saison, sondern sein Vertrag ist Ende vergangener Saison ausgelaufen. Und er hatte im November noch kein Angebot des Vereins bekommen, so sagte er öffentlich nach einem Spiel gegen den FC Southampton und hat dadurch quasi Druck auf die Verantwortlichen des Vereins aufgebaut, indem er gesagt hat, ja, also ich würde ja gern, aber ich habe ja noch kein Angebot. Und das hat dann dazu geführt, dass die Fans ja, richtig auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hier, give Mo his dough, also gib Mo sein Geld, wir wollen diesen Spieler haben. Und da hat er eben auch ganz bewusst die Öffentlichkeit genutzt, um in seinem Sinne Stimmung zu machen.
Schlechter Stil. Also ich habe gerade überlegt, wie kann man das so auf das Privatleben übertragen? Ich mache jetzt ein ganz obskures Beispiel. Sagen wir mal, Jens, du bist mit einer Dame liiert. Ich weiß, du bist mit einer Dame liiert. Das vergessen wir jetzt einfach mal. Du bist mit einer Dame liiert und sagen wir mal, die Dame möchte gerne, dass du ihren Heiratsantrag machst.
Okay.
Du bist aber eher zögerlich und dann geht die Dame zu deinen Eltern, um auf sie einzuwirken, damit die Druck auf dich machen und sagen, der soll mir jetzt endlich einen Heiratsantrag machen. Wie würde man das finden? Wahrscheinlich nicht so gut. Und was Ähnliches macht eben Mo Salah jetzt. Es ist doch ganz klar, wenn du ein Anliegen hast, wenn du ein Problem hast, sei es du willst einen neuen Vertrag oder sei es du bist unzufrieden mit deiner sportlichen Situation, dann gehst du zu den Leuten, die das angeht, das heißt zum Trainer oder zu wem auch immer im Verein und suchst das Gespräch und zwar in Ruhe, ohne dass du riesen Schlagzeilen produzierst und dann Fass aufmachst und natürlich dem Verein schadest, denn diese ganzen Diskussionen, ja, die wirken sich ja auch wieder auf die anderen Spieler, auf die Leistung, auf den Fokus, was auch immer aus. Gerade wenn du nicht gut performst, geht es darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist das Sportliche. Und solche Geschichten lenken natürlich maximal ab. Andere Spieler werden darauf angesprochen. Das wird ein Thema. Das ist richtig scheiße von ihm. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und wenn das in der Vergangenheit schon mal so war, dann scheint das ja ein bisschen, ja, kein Zufall zu sein, sagen wir es mal so, ne? Dann macht er das offensichtlich ganz bewusst und das spricht nicht für ihn.
Ja, Jamie Carragher hat es vorgerechnet nochmal, ich habe es nicht nachgeprüft, er sagte, er wäre in 9 Jahren 4-mal in der Mixzone stehen geblieben, 1-mal jetzt, 1-mal vergangenes Jahr gegen Southampton und 1-mal noch, um irgendwie sich für einen Ballon d'Or zu bewerben, sozusagen zu sagen, hey, ich habe hier die geilste Saison aller Zeiten gespielt. Also wenn ich das Ding gewinne, dann wohl diese Saison. Und es gab noch ein 4. Mal, das habe ich vergessen, was da der Grund war. Aber es gibt da wohl immer einen Grund, warum er das tut. Ich fand dein Beispiel sehr schön. Oder so eine öffentliche so ein WhatsApp-Status. Ne? Also warum macht Jens mir keinen Heiratsantrag?
Ja,
und dass du dann von allen Leuten angesprochen wirst, hey Jens, was ist denn mit dir los? Und
genau,
so weiter.
Genau.
Ja, nee, sehr schönes Beispiel. Aus dem Leben gegriffen.
Ja, genau, aus dem Leben gegriffen. Ja, und ich meine, abschließend können wir uns ja nochmal die Frage stellen, was bezweckt er denn neben, also das müssen wir ihm ja jetzt gar nicht unterstellen, was Jamie Carragher sagt, dass er da maximalen Schaden anrichten will. Also was will er? Will er jetzt einfach nur unbedingt eingesetzt werden? Will er jetzt wieder, dass die Fans Druck auf Arne Slot machen? Oder will er einfach nur seinen Unmut kundtun, weil er eh weiß, ich bin hier weg im Winter?
Ja gut, also wenn du eingesetzt werden willst, dann gibst du im Training Gas. Und du kannst dich ja auch jeden Tag in das Büro deines Trainers begeben und sagen, Trainer, ey, ich will spielen. Ja, hast du nicht gesehen, wie ich mich heute reingehängt habe? Ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen. Guck mal, was ich an Toren geschossen habe für den Verein. Das kann ich wieder leisten. Los geht's, lass mich spielen. Aber so scheint es irgendwie einen anderen Grund zu geben. Und Jamie Carragher sagt ja auch, he wants to get Arne Slot sacked. Also er will, dass Arne Slot gefeuert wird, eben weil Arne Slot ihn momentan auf die Bank setzt. Und ich sag mal, so weit hergeholt ist das auch nicht, denn hätte Liverpool jetzt vor 1,5 Wochen das Auswärtsspiel bei West Ham nicht gewonnen, dann würde es auch wirklich ganz, ganz schön eng aussehen hier bei dem FC Liverpool und Arne Slot, denn sie sind irgendwie Elfter oder sowas. Und ich glaube schon, dass er sich möglicherweise ausmalt, unter einem anderen Trainer könnte das anders laufen.
Well. Aber es ist einfach schade, weil es so ein verdienter Spieler ist. Und wenn er da jetzt im Winter weggeht, dann geht er natürlich mit einem richtig bitteren Nachgeschmack da weg. Und das ist halt auch was man im Leben, glaube ich, immer beherzigen sollte. Man sollte für einen guten Abgang sorgen. Also sei es bei einer Firma, die du verlässt, sei es bei einer Partnerschaft, die du beendest. Man muss halt dann am Ende sich manchmal auch auf die Lippen beißen und wie auch immer. Also ich hatte das auch in verschiedenen Konstellationen, aber man trifft sich halt immer zweimal im Leben. Und das Problem ist, von außen sieht es halt einfach auch scheiße aus, also was du dann da treibst. Ne? Ja. Und man muss einfach das, auch wenn man weiß, es geht zu Ende, dann zu einem guten Ende bringen und das nicht so machen, wie er das macht.
Wir warten es ab.
Ja.
Ich bin sehr gespannt am Wochenende, wo er dann sitzt, ob auf der Bank oder auf der Tribüne, dass er jetzt plötzlich wieder in der Startelf steht, kann ich mir nicht vorstellen.
Eher unwahrscheinlich.
Genau. Aber wo man ihn dann sieht, das wird spannend zu beobachten sein.
Gutes Ende ist ein gutes Stichwort, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, mal gucken, an wen wir nächstes Mal den Friedenspreis vergeben vom Stadionsprecher. Mal gucken, ob wir noch mal einen vergeben. Vielleicht war das ja auch bei der FIFA jetzt eine einmalige Geschichte. Wir freuen uns auf das Wochenende, wenn es wieder Bundesliga gibt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Denn mindestens einmal werden wir uns dieses Jahr noch hören, bevor wir in eine kurze Weihnachtspause gehen. Und mal gucken, wir haben was Schönes vor für die nächste Folge. Ich verrate nicht was, aber ihr könnt euch drauf freuen.
Ja, das könnte sehr, sehr spannend werden. Mal schauen, genau, ob es klappt.
Und mit Blick auf Mo Salah, vielleicht auch ein bisschen auf Sandro Wagner, sage ich, bleibt bescheiden, ihr Lieben. Bleibt vor allem friedlich und bleibt immer im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.